Ich bin da selbst baff, wenn ich zurückdenke, weil ich natürlich ein bisschen Erfahrung hatte, aber so viel auch noch nicht. Und schwupps war ich quasi Regisseur bei der 30 Jahre Jubiläumstour der drei Fragezeichen. Ich bin ein Fan, ich bin damit aufgewachsen, das ist mir ganz nah am Herzen. Aber, oder vielleicht gerade deshalb, wir müssen einen ironischen Blick auf das Ganze mit hier reinbauen. Du hast die Hardcore-Fraktion, die sagt, ihr macht mir mein Hörspiel kaputt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die drei Fragezeichen live sind eine Besonderheit. Das ist ein absolutes Ereignis. Das gibt es nicht sonst.
Hörspielplatz, der neue Hörspiel-Podcast von Rocket Beans TV.
Hier nehmen wir eure und unsere Lieblingshörspiele
von damals und heute genau unter die Lupe.
Euch erwarten spannende Gäste
und exklusive Hintergrundgeschichten.
Los geht's!
Ja, los geht's! Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Meine liebreizende Kollegin Johanna und ich sitzen heute hier in unserem Elfenbeinturm bei gefühlt 80 Grad und mit einer einkickenden Allergie meinerseits und freuen uns, einen Mann begrüßen zu dürfen, den wir uns dick auf die Wunschliste gesetzt haben, weil er mal einen ganz anderen Aspekt des Hörspielplatzes beleuchtet. Es ist ein Mann, mit dem ich mich auf gleich mehreren Ebenen verbunden fühle, muss ich sagen. Er ist im gleichen Jahr geboren wie ich. Hm. Er kommt aus Frankfurt am Main.
So.
Er hat, sag ich mal, eine sehr kurvenreiche Laufbahn durch die Medienlandschaft gemacht. Und er liebt Norwegen. Ja, finde ich auch gut. Und er hat ein Hörspiel über feministische Einhornmodels produziert. Also, ich begrüße ganz herzlich Kai Schwind.
Um Gottes Willen, was für ein Abschluss das war. Hallo, guten Tag.
Hi, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr und ich wusste nicht, dass du auch ein Frankfurter bist.
Ich bin kein richtiger Frankfurter,
sondern
ich habe einen Großteil meines Lebens wirklich in Wiesbaden gelebt.
Einer gut, okay, das gilt auch noch.
Ja, aber Hessen. Deswegen fühle ich trotzdem den hessischen Vibe hier in diesem Gespräch.
Sehr schön, ja, ja, wunderbar.
Und fühle mich ein wenig geborgen, wenn ich ins Babbeln abgleite.
Das ist dann okay, dann mache ich mit.
Gut, sehr gut. Aber um auch alle anderen da draußen abzuholen und mal irgendwie auf den Stand zu bringen, den wir haben. Wer ist Kai Schwind? Das erfahren wir anhand einer kleinen Matz, die Johanna wie immer wundervoll vorbereitet hat.
Geboren 1976 in Frankfurt am Main ist Kai Schwind heute Autor und Regisseur für Hörspiele und Live-Inszenierungen sowie freier Journalist und Medienwissenschaftler. Zusammen mit Sven Buchholz hat er als Comedy-Duo Kai und Sven verschiedene Radio-Comedy-Serien produziert, darunter auch die Ferienbande.
Ist das eigentlich alles, was du mitnimmst?
Ja, Bröckchen. Ich habe alles dabei, was man in so einem Zeltlager braucht. Mein Expander, meine Hanteln, meine Eiweißshakes, meine Schweißbänder, meine Zahnbürste, zwei Unterhosen zum Wechseln und natürlich mein Frettchen.
Ja klar, das Frettchen habe ich auch als erstes eingepackt. Und was ist das hier?
Das sind nur ein paar...
Kondome?
Ja, und?
Eine Parodie auf die Jugendhörspiele der 80er Jahre. Als Dialogbuchautor schreibt Kai Schwind für verschiedene bekannte Hörspielserien wie Team Extreme, die Alster-Detektive und TKKG. Außerdem inszenierte er die überaus erfolgreichen und stets restlos ausverkauften Live-Touren der drei Fragezeichen.
Und hier sind sie, die drei Fragezeichen.
Hallo, hey!
Und er führte zuletzt auch Regie bei der Jubiläums-Live-Tour Die drei Fragezeichen und Der dunkle Taipan. Wir freuen uns sehr, dass er uns heute auf dem Hörspielplatz besucht. Herzlich willkommen, Kai Schwind.
Ja, Mensch, hallo, da setze ich ja gleich gerade aufrecht da. Ist toll. Ein Lebenswerk-Zusammenschnitt.
Naja, man hätte da noch viel mehr reinpacken können. Und ich bin jetzt auch bei der Recherche nochmal auf die Ferienbande gestoßen und ich werde mir das alles anhören müssen. Ich glaube, das ist genau mein Humor. Ich finde es richtig lustig.
Sag mal, wie groß, ich meine, wir haben ja jetzt eben erfahren, dass du auch dann für TKKG und sowas schreibst. Wie groß war die Versuchung, da nochmal so ein bisschen was von der Ferienbande mit reinspielen zu wollen?
Das war in der Tat nicht leicht. Also ich muss dazu sagen, ich bin kein regelmäßiger Autor bei TKKG, sondern wie vielleicht bei den Fragezeichen auch, werde ich immer für so die spezial gelagerten Sonderfälle rangezogen. Und so war das bei TKKG auch damals. Das war, glaube ich, Folge 175, wo sie etwas Besonderes machen wollten. Und da habe ich dann so eine Art Reprise meiner Lieblingsfolge, nämlich dem Abenteuer im Ferienlager, geschrieben und dann durften dann alte Figuren wieder auftauchen und so. Das war schon toll, aber es war in der Tat ein, naja, ich sag's mal, ein kleiner Mindfuck, weil ich immer wieder mich selbst zurückpfeifen musste, da jetzt irgendwie den politisch unkorrekten Humor auszupacken, aber es hat ganz gut geklappt.
Ja, Kai, du rufst uns quasi an oder wir sprechen mit dir aus Norwegen oder in Norwegen. Du sitzt an der Uni in Norwegen, wo du jetzt gerade arbeitest.
Genau, also vor dem Fenster ist Oslo und ich sitze drin. Ja, ich wohne in Norwegen seit über 10 Jahren und bin quasi richtig offiziell ausgewandert und arbeite an einer Hochschule als Dozent und forsche und mache da so alles Mögliche und pendle dann eben nach Deutschland, wenn nicht gerade Pandemie ist. Und die ganzen Autorentätigkeiten, da ist es ja sowieso egal, wo man sitzt.
An was forschst du gerade? Also darfst du das sagen?
An geheimen Versuchen, die wir hier im Keller. Nee, also ich bin ja Medienwissenschaftler und bin so im Bereich Fernsehen und Humorforschung tätig hauptsächlich. Was immer hier alle ganz lustig finden, dass es einen deutschen Humorforscher gibt.
Und weil man uns nachsagt, dass wir keinen Humor hätten?
Richtig, das ist leider das Klischee, was wir im Ausland haben. Und ich sage dann immer, naja, wir wissen ja nicht, was es ist. Also bin ich vom deutschen König losgeschickt worden. Um in der Welt nachzuforschen, was Humor ist. Naja, gut. Nee, also es ist alles Mögliche. Ich hab gerade, also was heißt gerade, steht es auch schon über ein Jahr her, mit einer Kollegin ein Buch über die Fernsehserie Friends geschrieben, das erste akademische Buch. Und das hat jetzt gerade nochmal so aufgeflammt rund um diese Reunion. Mhm. Und deswegen war ich da irgendwie viel im Einsatz und wurde da zu allen möglichen Sachen befragt. Aber es ist so quer durch die Medien, alles Mögliche. Genre, Satire, politische Satire, alles Mögliche.
Richtig geil, das ist richtig spannend.
Da würde mich jetzt gerade mal echt interessieren. Hat sich ein Humorwandel durch Corona ereignet? Also beziehungsweise ist der Humor... Ja, hat Corona Einfluss auf den Humor gehabt? Das finde ich jetzt mal interessant.
Das ist eine sehr interessante Frage und lustigerweise war ich da auch beteiligt an so einem kleinen Forschungsprojekt zu diesem Thema, was irgendwie letztes Jahr gestartet wurde von verschiedenen Hochschulen, nicht nur in Norwegen, sondern auch in anderen Ländern. Und wir haben eben diese unterschiedliche Humorbeispiele da mal zusammengetragen. Und das ist natürlich viel so Internethumor, ne? Memes und solche Geschichten. Ich finde, es ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh, um da so ein Fazit zu ziehen, aber ich glaube, dass man hat so einen Wandel vollzogen. Also das Erste, was so war, waren mehr so, man macht sich über Hamsterkäufe lustig und so Toilettenpapierwitze und danach kam dann mehr, wurde es dann so politischer, ne? Also so gegen Staat und Obrigkeit so als Thema. Und dann, je nachdem, wie schwarz es wurde, dann auch, haben wir gesehen, gab es so eine ganze Reihe, die sich dann so über dieses angebliche Gutmenschentum lustig gemacht haben und um 18 Uhr klatschen wir auf dem Balkon und so. Also das sind so die Themen. Aber im Moment, finde ich, ist es eigentlich tatsächlich eher eine sehr humorlose Phase. Ich glaube, die Leute sind einfach alle ein bisschen durch. Ich habe jetzt in letzter Zeit nicht mehr besonders neue Formen oder Subgenres oder so festgestellt. Das ist, glaube ich, im Moment freuen sich alle nur, dass man wieder normale Witze über normale Sachen machen kann.
Jetzt kommen noch so die letzten Specials raus über wir sind drin und wie schlimm ist es drin zu sein und so. Und genau. Dann ist es aber auch durch.
Ja, genau.
Das wollen wir jetzt erstmal nicht hören.
Obwohl das Bo Burnham Special, das war echt schon geil.
Oh ja. Hammer? Genau, das fand ich auch sehr interessant, wobei das ja fast schon, ja, und das ist ja war ja also so ein therapeutisches Unterfangen. Ne? Also das war ja teilweise schon so, dass man echt, dass es einem leid tat. Aber ganz faszinierend, toll, ja.
Ich muss aber schon sagen, das finde ich schon so, gerade in den letzten 2-3 Jahren, sage ich jetzt mal, gab es viele Stand-up-Comedians oder Comedians, die halt ihr Programm schon so ein bisschen als Selbsttherapie benutzt haben oder irgendwie als eine Form von Therapie. Ob es jetzt ein Tracy Morgan war, der seinen Unfall verarbeitet hat, oder ein Chris Rock, der seine Scheidung irgendwie sehr nach offen getragen, also sehr nach vorne getragen hat. Und ich weiß nicht, wer war da noch? Also da waren schon ein paar Leute, die halt wirklich deutlich intimer waren und das irgendwie humorvoll dann aufgearbeitet haben, als es noch bislang der Fall war.
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das Zeichen der Zeit in der Stand-Up-Comedy ist, dass man seine Persönlichkeit und da gerne auch dunkle Erlebnisse und Sachen zum Thema macht. Also Hannah Gadsby zum Beispiel, die Nanette-Special ist ja sensationell, weil sie ja da wirklich diesen Twist in der Mitte hat, wo sie im Prinzip über Trauma dann spricht. nicht. Oder Dave Chappelle, ja, also die Unruhen in den USA, der dann im Prinzip einfach improvisiert mal auf die Bühne geht. Also Stand-Up-Comedy ist schon sehr an die Persönlichkeiten oder an die Identität von den Performern gekoppelt wie nie zuvor eigentlich. Also so crazy, auch bei uns in Deutschland eigentlich, ja. So crazy Character-Comedy ist gerade nicht so wirklich eben. Das kann man schon sagen, das stimmt.
Was war bei dir zuerst da? Weil du hast dich entschieden, Medienwissenschaften zu studieren. War zuerst die Fähigkeit da oder die Feststellung da, okay, ich bin witzig? Oder war zuerst die Feststellung da, ich interessiere mich dafür, was witzig ist. Also ich möchte gern auseinandernehmen, was witzig ist.
Ja. Gute Frage ist aber, ich wünschte, ich könnte da so einen tollen Masterplan jetzt ausbreiten. Das ist tatsächlich eine, also diese Humorforscher-Sache ist eine sehr neue Entwicklung, gegen die ich mich am Anfang total gesträubt habe, dass das so die Spezialisierung wird. Weil ich, wie gesagt, erstmal eigentlich von der Macherseite komme, von der kreativen Seite, vom Ausprobieren und im kreativen Moment sein und gar nicht so drüber reflektieren oder analytisch sein. Dann habe ich aber gemerkt, dass mich das auch interessiert, dass ich auch so, ich bin da so zweigeteilt. Ich habe irgendwie so ein halbes akademisches Hirn und ein halbes kreatives, unbegrenztes. Und dachte, okay, Medienwissenschaften ist interessant. Ich hatte immer eigentlich diesen diffusen Plan, eigentlich will ich dann mal auf eine Filmhochschule und Filmregisseur werden und dann fange ich halt mal bei den Theater, Film und Medienwissenschaften an der Uni in Frankfurt an und dann gucken wir mal, wo es hingeht. Und so ging das immer weiter und dann war das aber für mich hier, als ich dann in Oslo war und die Möglichkeit sich auftat, ich kann jetzt in Bezug auf so ein größeres Projekt meinen Doktor machen. Hast du da eine Idee, wo ich dann dachte, cool, ich habe Bock, sowas über Humor zu machen? Und habe dann meine Doktorarbeit über die Adaptionen von The Office geschrieben.
So geil. Also, was ist denn da rausgekommen?
Also, wie viel Zeit habt ihr? Ja, nee, das ist immer, genau, also ich glaube, man muss es ein bisschen begrenzen. Ich schicke dir gerne die Arbeit zu. Du wärst dann eine der 10 Leute, die das wirklich interessiert. Nein, also ich hab ja unterschiedliche Sachen mir angeguckt. Also ich habe mir geguckt, wie im Prinzip so eine Produktionsstudie, wie funktionierte das Adaptieren von der britischen in die amerikanische. Und ich habe mir auch Stromberg genauer angeguckt, dann bei uns die deutsche. Das war also mehr so eine Produktionsanalyse. Das war die eine Seite. Und die andere Seite war dann im Prinzip so ein Erforschen von, was ist eigentlich Peinlichkeitshumor, der ja in The Office und in Stromberg so im Gebälk sitzt. Und was sind da vielleicht die Unterschiede in den unterschiedlichen Ländern und Kontexten und so. Und das habe ich mir dann über 3 Jahre lang angeschaut, bis ich keine der Serien mehr ertragen konnte.
Das ist echt richtig, das finde ich einfach spannend.
Was ist die, cool. Was ist die bei deiner Ansicht nach gelungenste Form von The Office? Ricky Gervais, Steve Carell, Stromberg? Ja, ich meine, es gibt ja bestimmt noch andere Adaptionen in anderen Ländern.
Ja, genau. Es gibt, glaube ich, mittlerweile 9 verschiedene. Und die sind aber, also tatsächlich sind die amerikanische und Stromberg mit die erfolgreichsten. Ich kann da kein Ranking geben. Natürlich ist das britische Original, finde ich, ist durch die Darstellung von Gervais, der war nie wieder so gut wie als David Brent. Und das ist einfach ein Archetyp, den er da geschaffen hat. Das ist einfach sensationell. Und mir gefällt es, dass das britische Office so dunkel ist an manchen Stellen. Da gibt es ja Szenen und Stellen drin, die sind wirklich, da sollst du nicht mehr lachen, sondern da geht's wirklich ans Eingemachte. Das haben aber die Amerikaner auch sensationell quasi so auf Mainstream gedreht. Also, dass das als Primetime-NBC-Sitcom dann funktionierte. Das ist wärmer, die Nebencharaktere, die Nebenfiguren haben mehr Raum. Und damit kannst du das auch toll bingen. Da sind auch sensationelle Sachen dabei. Und Stromberg finde ich auch grandios. Also das Eindeutschen ist einfach auch ganz toll gelungen. Ja? Und deswegen, du merkst schon, ich gerade wieder ins Labern. Ich kann nicht einfach sagen, ja, die britische Office. Es sind alle toll. Ja, alle waren gut.
Was ich bei Stromberg tatsächlich auch gut fand, war die Härte oder der Ernst, der dann zwischendurch mal durchgescheint hat.
Genau.
Durchgeschienen hat. Zum Beispiel, weiß ich nicht, da lag Erika im Krankenhaus.
Ja,
und dann kommt Stromberg rein und verlangt irgendwie eine Korrektur oder irgendwie, dass sie ihm irgendwie hilft oder sonst irgendwas. Und dass sie jetzt
allein, dass sie Erika sterben lassen irgendwie am Ende von Staffel 3. Also das fand ich Wahnsinn. Da ist mir echt die Kinnlade runtergefallen. Ja, jetzt haben, naja gut, es ist, kommt Leute, es ist fast 20 Jahre her.
So, ich würde sagen, wir kommen trotzdem wieder so ein bisschen grob zu unserem eigentlichen Thema zurück.
Ja, ja, Entschuldigung.
Aber das können wir an anderer Stelle auch nochmal ausweiten.
Jetzt, mein Bogen wäre jetzt gewesen.
Und los.
Ja, von diesen Hörspielen, die du dann gemacht hast, ja, also die Ferienbande, also beziehungsweise du hast ja dieses Comedy-Duo gemacht.
Genau, Kai und Sven, sind wir ja auch irgendwie heute noch mein alter Sandkastenkumpel Sven Buchholz, mit dem ich schon zu Schulzeiten angefangen habe. Im Prinzip im Kinderzimmer haben wir Hörspiele gemacht.
Inspiriert durch was?
Ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich fing alles an tatsächlich mit so einer Aufgabe im Musikunterricht. Lass mich überlegen. Ich glaube, wir gehen so weit zurück, das ist irgendwie 7. oder 8. Klasse. Macht mal ein Hörspiel. Und wir haben da tatsächlich haben dann irgendwie ein Hörspiel vertont mit Musik und die anderen gezwungen mitzumachen und so und haben da so Blut geleckt. Also seitdem haben wir dann fast immer, wenn wir uns getroffen haben, über Jahre wirklich dann einfach so Hörspiele gemacht. Und was machen wir jetzt mal? Weißt du, so Geschichten ausgedacht im Moment, so Pause drücken, so was machen wir jetzt? Ja, jetzt kommt er da hin und dann sagt er das, okay, ja, Aufnahme. Und dann quasi mehr Spuren, dann überspielt wieder, dass man Musik und Geräusche drunter legen konnte. Und so fing das an. Fantasy und Horrorsachen und also so Kram. Und irgendwann kam dann so dieser Wechsel in Richtung Comedy, was man damals noch gar nicht so genannt hat eigentlich. Ja, das war dann so, wir waren beide totale Badesalz-Fans. Auch das wird dir jetzt als Hessen, ja, da sind natürlich. Wir wieder. Ja, ja. Und wir waren im Prinzip so eine Badesalz-Kopie am Anfang. Wir haben dann auch alle möglichen lustigen Sekretärinnen und solche Sachen gemacht. Und haben dann aber gemerkt, okay, man kann das auch noch ausbauen und man kann diese Sachen auch richtig schreiben und das sind dann Sketche und die haben Pointen und so haben wir quasi Learning by Doing das gemacht und sind dann, um es ein bisschen abzukürzen, über die Struktur von Frankfurter Stadtradio, Radio X, liebe Grüße, lang ist's her, irgendwann zum Hessischen Rundfunk gelangt. Ich war da dann erst als Kulturjournalist unterwegs und habe Filmrezensionen gemacht und dann war da aber quasi auch Bedarf nach Radio-Comedy und da haben wir dann zugeschlagen und haben halt Konzepte gepitcht, Serien vorgestellt und das ist dann innerhalb von kurzer Zeit für uns sehr so durch die Decke gegangen, weil da einfach eine riesen Nachfrage war und weil da unser Produktionsmodus so gut passte. Also wir haben ja alles selbst gemacht. Wir haben geschrieben, gesprochen, geschnitten, produziert. Und konnten das dann liefern. Und irgendwann war das nicht mehr nur der HR, sondern wir haben es für den NDR gemacht und für WDR. Und dann merkst du plötzlich so, okay, krass, das funktioniert. Und Radio-Comedy kann man natürlich geteilter Meinung drüber sein. Ich weiß nicht, wer das, ich glaube, das war Benjamin von Stuckrad-Barre. Der hat mal gesagt, Radio-Comedy ist die Krebsgeschwür des Formatradios oder sowas. Also super böse. Und manchmal, muss man ehrlich sagen, ist das ja auch so. Da wird dann halt laut geschrien und am besten noch mit Jingles, wo irgendwie Fun und das war schon Spaß. Und wir haben Gott sei Dank auch damals beim Hessischen Rundfunk, das war die Jugendwelle damals, die hieß, als sie noch XXL hieß und jetzt UFM ist.
Ich wollte es gerade sagen, das hieß doch früher anders, oder?
Das hieß anders,
genau.
Also
ihr wart doch bei XXL.
Wir haben bei XXL angefangen und dann gerade den Wechsel zu UFM mitgemacht und haben dann eben da war man einfach offen für auch ein bisschen unkonventionellere Sachen.
Ja. Hey, XXL dann so war der beste Sender, als ich noch in Hessen gelebt habe.
Ja,
war wirklich
der
beste Sender.
Das war eine tolle Zeit und da haben auch viele Leute ja angefangen. Also auch so ein Comedian wie Hannes Bender, der hatte damals auch bei XXL eine eigene Sendung und so. Also da war noch so ein bisschen, das war noch so der Geist der späten 90er, so ein bisschen so ein Pioniergeist, der wehte damals noch durch und da haben wir dann im Prinzip auch so Character-Comedy gemacht. Das war schon immer unser Ding, eine Serie über zwei Diskotüren stehe und über einen Praktikant, der in allen möglichen Unternehmen unterwegs ist und so. Und das war einfach eine tolle Zeit zum Üben und Ausprobieren und man hat uns da machen lassen und so ist dann auch die Ferienbande entstanden als so eine Sommer-Special Serie, wo wir gedacht haben, wir machen einfach, stimmt, eine Parodie auf diese Jugendhörspiele. Geil, das gibt's ja gar nicht, das machen wir jetzt mal. Und haben, weil wir beide Kassettenkinder waren und sind, dann uns gleich mal TKKG vorgeknöpft, die so irgendwie die dankbarste Angriffsfläche geboten hat. Und so ist die Ferienbande ja auch gebaut. Ne? Das ist ja eine Blaupause, also eine Direktparodie auf die TKKG-Personengalerie. Und dachten, das versendet sich so ein bisschen als Sommerspecial, haben so kleine Mini-Hörspiele gemacht. Und das kam aber unheimlich gut an. weil das eben zeitgleich war, als sich auch so die Hörspielfans dann im Internet mehr und mehr organisiert haben. Also wir sind jetzt so 2002, 2003, 2004. Und da kamen dann einfach viele Anfragen für so Radiokomödie, die sich eigentlich gern mal dann so versendet, es sei denn, sie provoziert wegen irgendwas. Gibt es irgendwo, kann man das irgendwo anhören? Und dann haben wir gemerkt, okay, irgendwie haben wir hier, glaube ich, ein ganz cooles Konzept. Und wir hatten auch ein Management damals, was verzweifelt versucht hat, uns als Radio-Comedians und Comedy-Duo aufzubauen. Und wir waren aber immer, nee, und da auftreten, oh nee, und peinlich und verkleiden. Und nee, das machen wir nicht.
Zum Baumarkt.
So ungefähr, das war wirklich so. Und der sagte, unser Manager damals sagte, warum macht ihr eigentlich kein Langhörspiel? Ihr macht doch eine Hörspielparodie. Wieso macht ihr nicht ein Langhörspielabenteuer mit der Ferienbande? Und dann haben wir gesagt, oh ja, das machen wir. Und wenn wir das machen, dann fragen wir wirklich auch ein paar von diesen Originalstimmen und Sprechern an, gucken, ob die Bock haben mitzumachen und auch Comedians später. Und so war einer der ersten Oliver Rohrbeck, dem ich damals, weiß ich noch, einen Brief geschrieben habe, wirklich. Lieber Herr Rohrbeck. Und der meldete sich dann, rief bei mir auf dem Handy an und sagte, ja, gut, mache ich mit. Und dann war irgendwie so der Bann gebrochen. Und das war die erste CD, das war, wo er auch den Ausschnitt her hatte, die Ferienbande und die entsetzlichen Ferien. wir machen das ja immer auch noch. Und das eskalierte dann sozusagen auf die angenehmste Art und Weise mit mehreren Hörspielen. Und Live-Touren. Dann waren wir ja irgendwann auch wirklich, haben wir dann Live-Konzept draus gemacht, was auch einfach wunderbar funktionierte, weil man natürlich nochmal so eine Dimension von Humor dann hat in einem Live-Hörspiel. Okay, die sehen nicht so aus wie die Stimmen, die sie machen, diese Stimmenwechsel, die Gags, die du mit einem Geräuschemacher erzeugen kannst und. Und so machen wir das immer noch und hoffentlich demnächst auch wieder bei einer neuen Tour.
Und habt ihr das alles selber gemacht? Also ihr habt euch das alles, diese Live-Tour gesagt, wir gehen jetzt live und dann habt ihr angefangen, was brauchen wir dafür, wann ist was lustig, welche Ebenen können wir dazu holen?
Ja.
Das kam alles von euch selbst.
Genau, also wir haben natürlich, das war erstmal so ein Prozess, weil die ursprüngliche Idee war, wir machen mal so einen Auftritt zur Release-Party von der zweiten CD damals in einem Club, wo eine Anfrage kam, wir schreiben mal was, wir überlegen mal so ein Live-Hörspiel, das machen die doch da auch, diese drei Fragezeichen, glaube ich, ne? Die haben doch auch mal sowas gemacht, cool, Hörspiel auf der Bühne, probieren wir mal. Und haben dann dabei gemerkt, okay, das macht krass Spaß, brauchen da aber wirklich eine Weile, weil wir halt so Studio-Freaks sind und Bastler und auch so Kontrollfreaks, wo man sich erstmal dran gewöhnen musste an. Ja, wieso lachen die denn jetzt? Seid still oder oh Gott. Und wenn mal was schief geht, um Gottes Willen, stell dir mal vor, es würde was schief gehen, bis wir selbst gemerkt haben, das ist eigentlich das Geile. Also dann dieses Live-Blut geleckt haben. Einfach, das ist wirklich fast wie so ein Rock'n'Roll im Hörspielgenre die Form des Rock'n'Rolls ist, dann da so Sachen zu machen. Und dann war so der Bann gebrochen und dann haben wir, ja genau, stetig, also wie viel Programm haben wir denn jetzt? 4, glaube ich, oder das wird jetzt das 5. Wo man natürlich dann drauf aufbaut und dann hast du irgendwann Fans und die wollen dann die Charaktere sehen und es geht gar nicht mehr nur noch um die Genre-Parodie. Und das war aber auch immer unser Konzept. Also natürlich ist das eine Verarsche, wenn man es despektierlich sagen will, auf das Genre. Aber es ist auch eine Hommage. Also wir lieben ja die Welt und diese Jugendhörspiele. Und wir haben versucht, auf allen Ebenen dem auch so Tribut zu zollen. Also wir haben eine Musik gemacht, die dieser alten, coolen Hörspielmusik huldigen soll. Haben einen ganz tollen Musiker dabei. Haben diese ganzen Gastsprecher, also wir haben ja wirklich dann zum Schluss irgendwie alle Größen dabei gehabt, inklusive Fragezeichen und komplette TKKG-Ensemble und so, die haben ja alle Bock drauf gehabt, da mitzumachen und das gibt dem Ganzen natürlich dann nochmal so eine eigene Note, plus Comedians, die Bock drauf hatten, also Oliver Kalkofe war dabei und so weiter und Badesalz dann auch, das war für uns natürlich dann ein großer Moment. Und das ist einfach dann so ein, glaube ich, ein Paket, auf das ich bis heute wirklich sehr stolz bin.
Also Badesalz war auch beim Live-Hörspiel dabei?
Nee, genau, Badesalz war auf CD dabei. Also live haben uns nur, in Anführungsstrichen, Hennes Bender und Johann König unterstützt. Zweimal, die waren in Köln im Gloria dabei bei einem sehr geilen Auftritt. Aber auf den CDs tummeln sich noch einige andere, ja, genau.
Ich meine, man sieht ja auch anhand des Aufwandes und anhand der Dauer, dass man das ja nicht einfach nur, weiß ich nicht, lapidar verarscht, sondern dass man ja wirklich eben weil man es so geil findet, dass man sich da irgendwie, weil es ist ja auch schon irgendwo eine gewisse Form der Ehre. Also ja, wenn du wirklich so ausgiebig irgendwie, sag ich mal, durch den Kakao gezogen wirst, dann hat das ja einen Grund. Und das ist ja, der Grund ist ja meistens, man mag es ja wirklich sehr gern. Und ja, eben weil man es auch dann gleichzeitig so gut kennt, ist man in der Lage eben die Sachen zu variieren und durch den Kakao zu ziehen und irgendwie ins Gegenteil zu verdrehen und so weiter und so fort.
Genau. Genau, und das ist ja genau dieses Zwischending, was man versucht. Wir versuchen, diese Ästhetik und diesem Style zu huldigen. Und gleichzeitig kannst du aber auch parodieren, dass die natürlich diese künstliche Sprecher haben. Und Achtung, da, ein Mann, er hat eine Pistole. Also die künstliche Hörspielspreche. Und natürlich auch das politisch Unkorrekte, was wir natürlich in den Vordergrund schieben, satirisch. Also vor allem bei den frühen TKKG-Fällen, was natürlich mehr als problematisch ist heutzutage, das nehmen wir halt aufs Korn und das zieht sich durch. Und das ist so ganz interessant, weil wir, ne, so apropos Humor und wie verändert sich Humor, weil wir das natürlich auch jetzt schon seit über 15 Jahren machen und man schon merkt, es gibt schon Bereiche immer mal, wo man wirklich heute ein bisschen mehr Gegenwind bekommt, wo wir auch mal dann bei Live-Shows irgendwelche Walkouts haben, weil Leute empört, wenn eine Figur, die besonders politisch unkorrekt ist bei uns, Kommissar Tappert, liebe Grüße, loslegt und die Leute sich dann da auf den Schlips getreten fühlen und man auch selbst als Macher immer wieder überprüfen muss, sind wir jetzt perspektivisch noch auf der richtigen Seite? Worüber lachen wir hier eigentlich? Was ist das, was wir verarschen? Und ich finde, das ist uns so ganz gut gelungen, dass wir genau wissen, was wir parodieren und worüber wir uns lustig machen. Und da bin ich auch stolz drauf, ja.
Aber gibt es Gags, für die du schämst? Beziehungsweise wo du sagst, oh Scheiße, die würde ich heute nicht mehr bringen?
Ja, die gibt es in dem gigantischen Pool an Radio-Comedy-Folgen, die wir gemacht haben, vor allem mit der berühmten Serie Die Disco-Türsteher, was eben manchmal einfach aus der Not geboren ist, weil man so, scheiße, wir müssen, okay, Folge 847, was machen wir denn heute? Wo man einfach dann in so einen Modus kommt, wo einfach alles egal ist oder alles muss irgendwie rangezogen werden. Und da gibt es schon Sachen, da bin ich froh, dass die nirgendwo meines Wissens zumindest sich befinden, außer in unserem Archiv. Und
die haben sich versendet.
Genau, die haben sich versendet. Das gibt es schon, aber bei der Ferienbande eigentlich nicht. Da gibt es nichts, wofür ich mich schäme. Nee.
Ja. Wie ärgerlich waren damals dein Mundstuhl?
ja, das war interessant. An die musste ich mich echt ein bisschen gewöhnen. Also ich hatte das immer so, das ist so, was wollen die denn jetzt hier?
Okay, müsst mich
was
kurz reinholen.
Was ist? Mundstuhl, also, sagst du nichts?
Ich habe Badesalz schon mal gehört und Mundstuhl auch. Das sind beides so Duos oder?
Ja, also
so,
genau. Badesalz ist das urhessische Ur-Comedy-Duo, ja. So, ja? Ja. Also, da muss man so sagen, die kamen beide aus verschiedenen Bands, die Rottgau Monotons und Flatsch.
Flatsch.
Flatsch. Mhm. Das waren so die beiden Sänger und Frontmänner und die haben sich halt zusammengeschlossen und haben halt Badesalz gegründet. Und in Hessen, wirklich, du konntest nirgendwo hingehen. Ja, spätestens als die Woda so draußen war, die CD.
Ja.
Du konntest nirgendwo hingehen, ohne dass nicht irgendeiner, ja, wirklich, irgendeiner, random person, egal, nimm die Oma, nimm den kleinen Bengel, nimm den alten Mann, der vom Hausflur putzt, so, ja. Ist scheißegal. Du hast immer Sprüche gehört. Wirklich.
Die haben selbst zitiert.
Wenn es unabsichtlich war, ja. Also wenn es wirklich zum normalen Sprachschatz gehört hat, aber du musstest entweder lachen oder du wusstest, ah, cool, der hört dieselbe Scheiße wie ich.
Ja.
Und dann kam plötzlich aber Mundstuhl daher, die halt so ein bisschen den Migrantenhumor damit reingebracht haben und halt auch hessisch waren. Und irgendwie, ja, schon eine Kopie von Badesalz war. Also die haben alle, hieß es, also wenn man halt mit Badesalz aufgewachsen war, da hat man schon skeptisch geguckt und hat halt gesagt, haben wir ja schon eigentlich. Mhm.
Ja, genau. Du hast es halt schwer. Also so ging es uns ja auch in dieser ersten Phase, wo man gesagt haben, alles, was wir irgendwie machen, so wie eine Figur bei uns hessisch spricht, ah ja, dann ist es halt wie der Gerd und der Henny, ist doch scheiße, ja. Also es hat keinen Sinn. Wir müssen in eine andere Richtung denken und so war das ein bisschen da auch, ja, genau. Ja.
Aber ist durch diese Ferienbanden-Live-Shows bei dir der Wunsch gereift, mal dann wirklich auch nur das Ding zu leiten, also nur die Kontrolle zu übernehmen?
Ja, also das ist tatsächlich, also diese Regie, dieser Regieblick, der kam nicht unbedingt lustigerweise durch die Live-Sache, weil dann doch da so viel Rampensau in mir ist, dass ich das Selbstspielen irgendwie auch geil finde. Und der Regieansatz bei der Ferienbande eher so ein basisdemokratischer ist. Leider, muss man manchmal sagen, weil wir dann halt alle irgendwie zu fünft, ja, und jetzt so, nee, so, das kannst du nicht machen, oder jetzt so, und dann sitzt der einer mal unten und guckt und dann der andere. Das Regieding kam dann, dass ich mich irgendwann lustigerweise eigentlich auch wegbewegt habe von diesem Jugendhörspiel-Szenario und angefangen habe, andere Sachen zu machen, ernstere Stoffe, erwachsene Themen, von dem Radio-Ding dann über als Autor und dann eben auch Regisseur in die Hörspielbranche zu wechseln und gemerkt habe, ah, okay, dieses akustische Inszenieren, das kickt mich eigentlich, das reizt mich total, nicht nur irgendwie vorm Mikro zu sitzen, sondern das ganze Ding zu inszenieren. Da kommt dann natürlich auch die alte, diese alte Filmfaszination und dass ich eigentlich mal irgendwie Filmregisseur werden wollte. Ich wollte immer Steven Spielberg werden als Beruf.
Ja, wer will das nicht?
Wer will das nicht, genau. Und das paarte sich dann alles irgendwie so und passte dann total. Und natürlich war das dann immer so ein Hybrid, dass ich halt sowohl Hörspiele inszenierte, aber dann eben auch diese Live-Sachen. Und so kam dann im Prinzip auch der Weg zum Team der drei Fragezeichen, wo ja dann quasi so alles kulminierte.
Ja, also das muss ja dann wohl die Erfüllung gewesen sein, dass man dich gefragt hat, ey, sag mal, ne, wir würden das gerne mal wieder auf der Bühne machen und so, und hättest du nicht Bock? Ist das, ja, sag ich mal, aufgrund der Erfahrung von Oliver Rohrbeck eben mit der Ferienbande entstanden?
Genau, also es gibt lustigerweise verschiedene Verbindungen da auch. Also der Kontakt zu Olli ist wirklich weichenstellend für meine Laufbahn gewesen, auf jeden Fall, weil er nicht nur immer ein wirklich unfassbar lieber und loyaler Förderer von unserem Quatschprojekt war, sondern auch dann gesagt, hier, pass mal auf, wir suchen auch Autoren. Ich baue das Lauscher-Lounge-Label gerade auf. Wir sind eine Produktionsgesellschaft, wir machen viel. Hast du Bock, da im Team mit zu sein? Und ich dann sagen konnte, ja, und ganz viele Sachen gemacht habe, alles Mögliche. Ja? Also ich habe irgendwie immer ja gesagt am Anfang und habe alles Mögliche. Manchmal bräuchte ich es dann auch, aber nee, Quatsch. Aber also ganz viel ausprobieren können. Und so war einfach der Kontakt zu Oliver da. Und ich hatte dann aber bei einem anderen Projekt im Prinzip meiner allerersten Solo-Regie. Das war eine Hörspielproduktion mit dem Titel Heldentod. Es basierte auf einem Theatermonolog mit Andreas Fröhlich zusammengearbeitet. Der hatte da die einzige Hauptrolle. Da haben wir uns kennengelernt und haben irgendwie gemerkt, ach, guck mal, da ist auch so eine interessante Wellenlänge. Lass mal wieder was machen. Und so kam das dann. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber ich glaube, das war Olli Rohrbeck, der mich dann bei Sony und dem Fragezeichen-Team empfohlen hatte für diese damals 30 Jahre Jubiläumstour. Das war dann also 2008, was dann zum seltsamen Wecker wurde. Mhm. Ich habe da hier jemand, der wäre wahrscheinlich ganz gut als Autor. Wir wollen dieses bereits existierende Stück, wir wollen ein Klassikerstück nehmen und das neu inszenieren. Und wir haben uns dann gemeinsam entschieden, das wird der Wecker. Und ich habe den ja dann bearbeitet und habe den quasi für diese große Bühne tauglich gemacht. Und da kam dann während der Arbeit am Skript die Frage, sag mal, wir brauchen ja auch noch einen Regisseur. Du machst dir ja eh so viel Gedanken gerade über Inszenierung. Willst du das nicht auch noch machen? Und da war ich dann so, Leute, meine Nerven. Aber das war einfach so ein grandioses Team, dass ich mich da so sicher gefühlt habe. Und auch als, ich bin da selbst baff, wenn ich zurückdenke, weil ich natürlich ein bisschen Erfahrung hatte, aber so viel auch noch nicht. Und dann habe ich dazu gesagt und schwupps war ich quasi Regisseur bei der 30 Jahre Jubiläumstour der drei Fragezeichen, okay, die durch alle größten Hallen von Deutschland, wo gibt, getourt ist. Und das war der Weg und das ist natürlich, wenn ich jetzt zurückgucke, wir sind ja mittlerweile ein Team, die diese letzten Touren gemeinsam so gemacht haben, ist schon ein interessanter Weg. Ja? Also auch wie sich die Touren weiterentwickelt haben, was daraus geworden ist, wie die funktionieren, wie unterschiedlich die alle sind und so. Das ist schon echt, echt toll und ein echtes Highlight.
Kam die Entscheidung, dass du auch die Regie übernehmen sollst, während deines Schreibprozesses?
Ja, die kam, also ich glaube, eine der ersten Fassungen war schon fertig. Und da kam das bei irgendeinem Meeting, wo dann irgendwann, wir brauchen ja auch noch einen Regisseur. Kai.
Ja, und hat dann die Tatsache, also als du erfahren hast, dass du die Regie übernehmen sollst, hat das nochmal dein Schreiben beeinflusst? Also hast du dann nochmal gesagt, okay, wenn ich jetzt schon die Regie übernehme, dann fummel ich jetzt noch das rein und dann will ich noch das haben und ich weiß, wir haben bei Familie, Ferienbande, warum sage ich die ganze Familienbande?
Ja, das ist, du bist nicht der Einzige, das ist sehr lustig, das ist irgend so ein Trigger. Ja, es ist haben, nicht familienfreundlich, so
wir haben bei Ferienbande, haben wir das und das benutzt, das will ich jetzt auch noch haben oder oh, der Gag hat gut da und da funktioniert, der muss voll, auch noch irgendwie reingeschummelt werden. Hat das noch Einfluss dann auf die letztendliche Fassung der Geschichte gehabt?
Ja, das hat schon, weil ich aber eigentlich schon das Skript sehr detailliert geschrieben hatte im Sinne von Regieanweisung, was glaube ich auch jetzt gerade die drei Jungs dazu bewogen hat zu sagen, guck mal hier, das ist schon auch auf dem Blatt sehr inszeniert, der hat da irgendwie einen Blick für, lass uns den mal fragen. Das stimmt auf jeden Fall, dass ich das dann noch weiterentwickeln konnte. Aber was du ansprichst, ist auch der Punkt, dass was gar nicht so einfach war, ehrlich gesagt, am Anfang, dass ich gesagt habe, ich bin ein Fan, ich bin damit aufgewachsen. Das ist mir ganz nah am Herzen. Aber, oder vielleicht gerade deshalb, wir müssen einen ironischen Blick auf das Ganze mit hier reinbauen. Wir können das nicht so ernst nehmen.
Warum?
Ihr seid Männer, die zu dem Zeitpunkt gut in den 40ern waren und spielt jugendliche Detektive. Und wir tun alle so, als wäre das völlig in Ordnung und völlig normal. Ich fände es geil, wenn wir wirklich, also es gibt ja auch, es entsteht einfach so eine Situationskomik auch. Also die drei zusammen, das ist ja auch das Tolle. Wenn du merkst, so du packst die drei zusammen und ich sag mal so, egal wie der Text ist, wobei das auch nicht ganz stimmt, es entsteht eine Dynamik und die hat auch eine Komik. Die sind super komische Performer auch, alle drei, auf unterschiedliche Art und Weise. Und das zu kombinieren, fand ich spannend. Und da haben wir dann gemerkt, so, lass uns mal Sachen einbauen, die auch da drauf gehen. Wir veralbern es nicht, wir kippen nicht das ganze Ding um, aber wir setzen Akzente. Und so ist zum Beispiel einer meiner Lieblingsregieeinfälle von mir selbst, die berühmte Telefonzelle in der ersten Show entstanden, weil wir gesagt haben, eigentlich ist es total albern, nämlich okay, in der Szene, die drei Fragezeichen drängen sich in eine Telefonzelle. Wie setzen wir das um? Ihr kommt alle zusammen an einem Mikro und drängt euch so eng mit den Köpfen zusammen. Und wir machen einen Spot von oben, der so den Raum quasi begrenzt, einen Lichtspot. Und dann spielt ihr quasi die Backen aneinander reibend, euch zu dritt umschlingend auf der Bühne diese Telefonzelle, was immer super ankam, was total Spaß macht für die Jungs zu spielen. Das war für mich dann so, für mich war das, das kommt relativ früh im ersten Akt in der Show. Das war für mich so ein Moment, der auch als Signal fürs Publikum funktionierte, was das für eine Show ist. Wie wir hier rangehen. Ja. Ohne das Ganze irgendwie jetzt durch den Kakao zu ziehen oder die Story ernst zu nehmen. Das ist ja auch eine Geschichte, an der Erwartungen halten, hängen und so. Und das war schon sehr spannend, weil im Team, bis auf wenige Ausnahmen, das alle mitgetragen haben und sehr verstanden haben, ich formuliere diplomatisch, ihr merkt es, war das natürlich auch was im Publikum polarisiert hat. Also ich weiß, dass ich irgendwann mich entschlossen habe, jetzt nicht mehr online in den Foren zu lesen, was da so alles behauptet wird, weil ich sonst echt schlechte Laune bekommen habe. Die Shows funktionierten wunderbar an dem Abend und die kamen auch gut an. Aber du merkst natürlich, du hast die Hardcore-Fraktion, die sagt, ihr macht mir mein Hörspiel kaputt. Das ist nicht der Wecker, den ich kenne, ja?
Das ist für mich nämlich auch noch so ein entscheidender Punkt, weil da sehe ich nämlich auch noch mit die größte Gefahr. Wie macht man aus einer Geschichte wie der schreiende Wecker? Das ist wirklich ein Klassiker, meiner Ansicht nach, ja? Also jeder kennt diesen Schrei. Wenn du diesen Schrei hörst, weißt du sofort, ah, das ist der fucking Wecker. So, ja, der hat mich früher jahrelang in den Schlaf begleitet oder aus dem Schlaf geholt. So,
gerissen, ja.
Wie macht man das dann, dass man diese Geschichte, ich formuliere es jetzt mal so, aufbläst, ja? Mhm. Aufbläst für eine Live-Show, die ja nicht nach einer halben Stunde vorbei sein soll, sondern die Richtig. Ja schon so ein, weiß ich nicht, zumindest mal 90-minütiges Abendprogramm bieten muss, so, ja?
Ja.
Und wie macht man das, dass man das irgendwie aufbläst, ohne dass es sich zu sehr gestreckt anfühlt oder eben halt auch zu sehr die Geschichte vernachlässigt? Weil das habe ich immer so als großen Faktor gesehen, dass wenn du diese Geschichte kennst und die Geschichte ernst nimmst, weil du sie geil findest, ja, dass du dann halt irgendwo dich verlierst in dem, was eigentlich für die Bühne gedacht ist, aber nicht mehr das repräsentiert, weswegen du eigentlich da bist, um das auf der Bühne zu sehen.
Ja, sehr gut formuliert, genau die Problemstellung, mit der man sich da dann beschäftigt. Und auch obwohl ich sehr schnell zugesagt habe, ja, das mache ich, wirklich dann auch ein paar Wochen mit genau dieser Panik und dem blinkenden Cursor auf dem weißen Blatt anstarrend einfach überlegt habe, wie mache ich das denn jetzt? Das ist auch die besondere Herausforderung, wenn du eine bereits existierende Story nimmst, die es schon gibt und gerade so eine Klassikerfolge, an die viele Erwartungen, an der wirklich viele Erwartungen hängen, inklusive meiner eigenen. Ich bin auch mit dieser Folge aufgewachsen und ich kenne die. Und ich mag auch diese schlankeren frühen Folgen, die alle so 40 Minuten plus lang sind und die geil, eine geile Dramaturgie haben. Das war die Herausforderung. Das Erste, was natürlich wichtig war und sehr geholfen hat, war der Blick ins Buch. Und man stellt fest, ach du liebe Güte, die haben ja unfassbar viel gekürzt. Mhm. Da ist eine Autoverfolgungsjagd in dem Buch. Das darf ja nicht wahr sein. Super, okay. Und du merkst, aha, wir haben jetzt hier in jedem Fall 4, 5 weitere Plotpoints. Dann hast du im Fall von dem Wecker einen ganz tollen, wie nenne ich es denn mal, so einen Subtext, nämlich, dass es auch ums Hörspiel machen geht in der Geschichte. Dieses Ensemble an alten Schauspielern, die früher diese Hörspiele gemacht haben. Dann wusste ich, okay, das ist was, das ist ja super. Also so ein toller Meta-Blick und so ein Meta-Moment auf das Genre, was man wunderbar einbauen kann, was man auch auf die Bühne holen kann. Und so war dann diese Vortitelsequenz, haben wir dann entstanden, wo man dieses alte Hörspiel sieht, wie das entsteht und so weiter und so fort. So war man dann schon sehr schnell, dass man eigentlich so viel Plot hatte, dass man sagen könnte, okay, wir müssen jetzt fast schon mal sortieren, weil natürlich, was viele auch vergessen, diese Live-Shows auch noch mal nach ganz eigenen Gesetzen funktionieren. Es ist eben nicht das Hörspiel, was du jahrelang als Kind und auch Erwachsener zum Einschlafen gehört hast, sondern es ist jetzt eine Hallenshow vor Tausenden von Leuten, die nach eigenen Gesetzen funktionieren muss, die eigene dramaturgische Punkte haben muss, die einen Klimax haben muss, die eine Pausenklimax, wie geht's weiter und so weiter und so fort. Das heißt, du musst es neu sortieren und dadurch ergibt sich dann eine Struktur, die dann auch auf einen neuen Showdown hinführte, wie ich dann beim Schreiben gemerkt habe. Und für den, glaube ich, habe ich persönlich als Autor somit die meiste Kritik bekommen, weil ich dann in dem neuen Showdown für die Wecker-Tour so ein bisschen meinen Indiana-Jones-Fetisch ausgelebt habe, den ich ja habe. Okay, jetzt geht's ab. Jetzt geht mir in die Fallenwelt des Bert Klock. Und jetzt sind die drei Fragezeichen, müssen wirklich diese Rätsel lösen, diese physischen mit Fallen und Schlingpflanzen und einem großen Finale. Was aber natürlich dann, wie ich finde oder wir finden, immer noch Teil der Geschichte war, aber dann primär Bühnenspektakel wurde, damit du am Ende der Show wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nochmal auf die Pauke haust und das so zum Abschluss bringt. Und meine Erfahrung an den jeweiligen Abend war, dass das super funktionierte in den Sälen immer. Aber es gab natürlich, das ist dann die Entscheidung, die du triffst und wo du auch bewusst dir bewusst bist, so das gibt genug Leute, die das wahrscheinlich scheiße finden. die dann sagen, ihr habt mir den Wecker kaputt gemacht. Und was auch ein Grund war, also nicht jetzt die Kritik, sondern es war ja Teil des Konzeptes, aber dass wir selbst gesagt haben, so und für die nächste Show erfinden wir was Eigenes. Gibt's eine eigene Story, damit wir nicht uns wieder in so diesen Diskurs begeben, ja, der so geprägt ist davon. Mhm. Wobei, ich finde, es klingt jetzt sehr negativ. Wir haben auch viele Rückmeldungen bekommen von Hardcore-Fans wirklich, die gesagt haben, ich liebe den Wecker als Hörspiel und ich fand's einen geilen Abend.
Ja, das ist das Mindset, was es braucht. Beides. Ja, es ist eine andere Dynamik. Man sitzt nicht allein zu Hause auf der Couch, sondern mit 10.000 Leuten in der Halle. Das ist einfach was anderes. Ja.
Vor allem, wenn man halt weiß, dass das Buch dann doch noch ein bisschen mehr hatte als eben nur das Hörspiel, dann muss man ja auch schon wieder irgendwie eigentlich umdenken oder kann diesen Kritikpunkt gar nicht so anwenden. Ja. Wer ist schlimmer, die Buch- oder die Hörspielfans?
Das war der letzte Auftritt von Kai Schwind im Hörspielplatz nach der Aussage. Nein, also ich glaube, sie haben alle so ihre...
Na, was heißt schlimmer? Sagen wir es mal so, wer ist härter in der Kritik? Sagen wir es mal so.
Das ist eine gute Frage, du eigentlich. Also ich behaupte jetzt mal die Hörspielfans, weil ich an denen näher dran bin, weil ich mit denen sozusagen mehr zu tun habe. ich finde, da gibt es schon teilweise, das sind oft ein bisschen so die Erwartungshaltung, die mich immer so ein bisschen baff machen. Also es gibt natürlich tolle, ich meine, ich bin ja in dem Sinne auch ein Fan und verstehe ja den Blick, den man hat, dass das was ist, was einem unheimlich viel bedeutet und dann, was man dann wie so ein Gral hütet. Mhm. Aber manchmal ist eben die Art und Weise des Austauschs, wo man so denkt, ja, noch Wünsche? Was sollen wir noch machen? Mhm. Warte, ich notiere mal. Was wünscht ihr euch noch alles? Wo man sich einfach ein bisschen wundert darüber, wie so eine fordernde Haltung, die so in allem mitschwingt. Mhm.
Ja, so. Das ist ja halt, die Krux an der Sache ist ja, diese fordernde Haltung kommt ja, weil man es ja eigentlich geil findet.
Ja, ja, natürlich, ja? Klar.
Und dann ist man so in diesem Zwiespalt, so von wegen, ey, nerv nicht. Aber ich, danke, dass du mich nervst. So,
ja, Logo. Und ich finde es, also ich habe auch ganz tolle Gespräche mit wirklich Hardcore-Fans, auch an den Abenden manchmal. Also ich bin ja nicht die ganze Tour dann dabei, sondern bin meistens so bei den ersten Shows und komme immer zwischendrin mal rein.
Um zu kontrollieren.
Und stehe dann da an dem Mittelpunktpult, an dem großen. Und es gibt ja Leute, die einen dann auch kennen, die dann kommen und irgendwie spontan ihre Meinung kundtun. Und da sind tolle Gespräche auch entstanden, wo man irgendwie merkt, ja, wow, natürlich, die haben Sachen, die wir auch nicht auf dem Schirm hatten und so. Also natürlich würde ich mich auch als Experten bezeichnen, aber ich bin bei weitem nicht in der Materie drin, wie euer jetzt zum Beispiel letzter Gast, Christian, der sich ja unfassbar auskennt mit dem Ganzen. Und deswegen ist es schon auf jeden Fall ja auch eine Ressource, also ein Brunnen, aus dem man schöpfen kann, wenn du wirklich gut informierte Fans hast, die Sachen auf dem Schirm haben. Also das macht auch Spaß auf jeden Fall.
Ja, beim nächsten Mal komme ich auch vorbei, grüß. Jetzt weiß ich, wer da steht.
Ja, genau, mach mal.
Nee, ich war beim Taipan.
Ich war auch noch beim Taipan, bevor es abgesagt, bevor Corona dann reingekickt ist.
Genau, ich war beim Taipan und wir hatten schon geile Plätze. Ich kann es nicht anders sagen. Wir saßen schon ziemlich weit vorne.
Ihr seid vorne, okay. Ihr habt also die Feuerwellen. Ach, das darf ich vielleicht gar nicht spoilern, oder? Doch, mittlerweile dürfen wir das sagen. Naja gut, also irgendwann wird es mal heiß auf der Bühne. Ja, habt ihr das auch abbekommen?
Was heißt abbekommen, ne?
Aber also nicht Schwall mit versenkten Haaren raus.
Aber den Schwall Wärme, der kam schon relativ schnell bei uns an.
Dann saßt ihr weit vorne.
Weil, es ist ja so, dass meine Frau, die hat das Begleitheft von der Tour geschrieben. Die hat,
das wusste ich gar nicht. Okay.
Die hatte nämlich dann auch diese Lebensläufe beziehungsweise Kurzinterviews mit Olli, mit Andreas und Jens geführt
heute,
und so.
Heute führen wir alles zusammen. Frankfurt, diese ganzen
das
Filme.
Ist ja echt.
Ja, genau.
Ja, aber ich meine, merkst es? Er hat im Musikunterricht, das habe ich glaube ich hier auch schon mal im Hörspielplatz erzählt. Ich habe auch Hörspiele mal gemacht zusammen und einen kleinen Bock drauf entwickelt, eben weil im Musikunterricht die Aufgabe kam, macht mal ein Hörspiel. Da haben wir Weiße Hai im Hintergrund laufen lassen, um so die Dramatik irgendwie zu steigern und so, weißt du was? Und, also Sachen, ich meine, du hast über Filme geschrieben, hab ich auch gemacht, so, du bist Indiana Jones Fan, es sind sehr viele.
Hier gerade dabei bei einem Beginn von was ganz Großem.
Wir werden am Ende der Folge unsere Hochzeit bekannt geben, das können wir jetzt schon mal sagen.
Warte, da muss ich aber vorher noch kurz telefonieren.
Ich auch.
Aber nur mal, um jetzt mal kurz zu deinem Job zurückzukommen, was mich nämlich auch noch interessiert. Du sagst, du kommst dahin ans Mischpult und stellst dich dahin und guckst, dass alles läuft. So, ne? Ist natürlich jetzt ein bisschen lapidar und knapp formuliert. Aber überblickst du auch alles, was notwendig ist für diese Show? Also du sagst halt, und ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht zu viel, wenn ich das jetzt sage, aber du sagst halt, ey, wir brauchen den Käfig, wir brauchen, wir brauchen noch dieses Pult für Herrn
Michael Prelle. Genau, unser Erzähler, richtig.
Genau, weil der steht, glaube ich, soweit ich weiß, oder stand der auch an so einem Pult.
Genau, der war ja diesmal mobiler. Wir hatten bei der Show vorher, Phonophobia, gab es keinen Erzähler mit Absicht. Und bei der ersten Show hatten wir Helmut Kraus.
Helmut Kraus, den habe ich gesehen.
Den meintest du, genau.
Den habe ich gesehen.
Der saß ja wirklich am Tisch und war an einer festen Position, und für den Taipan haben wir gesagt, auch der Erzähler ist mobil, der hat Auf- und Abtritte, und einmal steht er ja sogar dann vor der Bühne auch, und haben aus diesem Erzähler ein bisschen eine mobilere Stelle gemacht.
Ja, genau. Ja. Also so den ganzen Kram und dann aber auch halt für die Tour, für den Hintergrund selbst, also die und die Kamera brauchen wir brauchen so und so viele Boxen, die das irgendwie aus all diesen Perspektiven beschallen müssen, wir brauchen das und das Mischpult, um eben auch den Sound so nach draußen zu liefern, wie wir uns das vorstellen und so weiter und so fort. Also überblickst du das alles?
Also das ist eine interessante Frage, weil man da diesen Prozess mal ein bisschen auseinanderklamüsern kann, weil das natürlich die Vorstellung ist, dass der Regisseur mit einem Megafon in der Mitte der Halle steht und alle anbrüllt nonstop durch die ganzen Proben und quasi bestimmt, was wo überall jetzt was zu stehen und zu leuchten und zu flackern und zu knallen hat. So ist das nicht. Das Besondere ist, dass was viele Leute nicht wissen und auch nicht wissen können und auch nicht wissen sollen, ist, dass wir im Prinzip, naja, 1,5 bis 2 Jahre an so einer Show arbeiten, an so einer Tour. Und das ist für mich auch das Konzept. Bei mir laufen alle Fäden zusammen, ja. Also ich habe den Überblick über alle Gewerke, wie wir das immer nennen, über alle Abteilungen, über alle Elemente. Ich muss all diese Gespräche führen. Ich bin sozusagen die Person, bei der alles über den Schreibtisch geht. Aber natürlich gibt es eine große allgemeine Strategie, die in erster Linie sich zusammenfassen lässt mit: Hier ist das Skript, hier steht's drin und wir besprechen bestimmte Elemente davon. Und dann geht ihr mal los in eure Richtung und wir hören uns in 2 Monaten und dann schauen wir mal, was ihr gemacht habt. Und ihr macht das und ihr macht hier. Und dann kommt das immer mehr zusammen, bis es dann in dieser letzten Woche oder ein bisschen mehr als eine Woche auf der Probebühne in der großen Blackbox kulminiert, wo man dann sieht, ach, so sieht der Vorhang aus. Ach, scheiße, der fährt ja gar nicht richtig. So, jetzt werden wir erstmal eine Stunde lang üben und proben, wie dieser Vorhang auf und zu fährt, bis hin zu den Stellproben und so weiter und so fort. Und das Klassische, was man dann auch gerne so in den Making-ofs und so sieht, weil das einfach dann so am meisten hergibt, sind natürlich dann so Leseproben. Da haben wir uns dann einen Monat vorher, als das Skript komplett fertig war, schon mal getroffen, um den Tisch gesetzt zusammen und das Skript gelesen und dann merkst du, okay, geil, das Ensemble funktioniert, das Casting, an dem ich ja auch beteiligt war, funktionierte und so gibt es 1000 Schritte und diese Show ist so gigantisch, die ist so groß, dass die nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, dass man halt mal hinkommt und dann so gemeinsam mal guckt, komm, wir bauen hier noch eine Stange hin und da schrauben wir noch irgendwie eine Flagge an und da machen wir so, sondern das sind Departments, die da arbeiten, Monate, Jahre lang. Und teilweise hast du, also das Lichtdesign mal als Beispiel, das entsteht quasi am Computer. Ich sitz mit dem Lichtdesigner oder maile mir mit dem Lichtdesigner hin und her, was da für Vorschläge kommen. Es sind dann Animationen, die ich mir angucken kann und sehe, ah geil, so sieht die Aufblende aus. Das ist das Design Friedhof. Nee, ist mir noch zu gelb. kann das grauer sein? So. Und das passiert Monate im Voraus, weil der auch das alles programmieren muss. Das sind ja so gigantische Shows, dass du nicht dann am Abend mal noch die Lampe da rechts noch mal nach links drehst ein bisschen mehr.
Total. Müsste eher in den Quelltext rein. Ja.
Genau, das ist programmiert und läuft dann nach einem bestimmten Muster ab. Und so gesehen natürlich ein faszinierender Clash zum Beispiel zu einer Ferienbande Kleinkunstshow, wo wir dann im letzten Moment noch irgendeine crazy Nummer mit Ketchup uns einfallen lassen und dann noch irgendwie die ersten 2 Reihen besprühen oder sowas. Das geht natürlich nicht. Das ist einfach eine ganz andere Größenordnung. Und so ist auch die Regie. Und natürlich ist bei den 3 Fragezeichen das Produktmanagement jetzt von Sony und die Produktion der Show, das ist ja eine eigene Firma, die sind sehr nah dran, die kann ich quasi rund um die Uhr erreichen und um Hilfe bitten, je nach Tour mal mehr und mal weniger. Wir hatten irgendwie wildere Touren und der Tarpan war zum Beispiel eine unglaublich smooth Tour im Sinne von, was schief gehen kann, was nicht schief ging. Und die 3 Fragezeichen, also Jens, Oliver und Andreas, sind auch natürlich absolute Kollaborateure. Also ich kann nicht an denen vorbei inszenieren oder die zwingen, irgendwas zu machen. Das muss alles irgendwie im Dialog passieren. Oliver ist mit für das Sounddesign verantwortlich. Der macht dann und bastelt und ich krieg coole Sachen geschickt. Andreas hat bei der letzten Show das Skript geschrieben, das Bühnenskript. Und ich hatte bei den Shows vorher Also den Wecker hatte ich allein geschrieben, Phonophobia haben wir zusammen geschrieben und Taipan hat jetzt Andreas quasi fast komplett solo geschrieben. Das heißt, die sind ganz, ganz nah dran und ganz involviert und dadurch fühlt sich das wirklich ein bisschen so eine Floskel, aber es ist einfach ein Teamwork, was auch die Art, wie ich Regie führe, beeinflusst. Und so gesehen ist das auch ganz anders, als wenn ich Hörspielregie mache oder andere Projekte mache, wo ich anders funktioniere. Und wo ich auch eine andere so Tonalität in der Kommunikation habe. Bei den großen Shows, bei diesen drei Fragezeichen-Shows, ist es so eine Mischung für mich aus so ein kindlich verspieltes Staunen nicht zu verlieren, weil es ist einfach geil, in so einer Riesenhalle zu stehen und in ein Handmikro zu sagen, bitte Licht da hinten links und dann flackert es auf und so eine Ruhe zu bewahren. Du musst entspannt sein, ja. Du musst zugänglich sein und so ein Spieltrieb nicht verlieren. Du darfst dich nicht erschrecken lassen von dem Großen. Aber wie gesagt, das war damals eine Erfahrung bei der ersten Tour, als der Produzent auf mich zukam, weil der, glaube ich, mitbekommen hatte, dass ich nur nicht so sicher war, ob ich jetzt Ja sagen soll zur Regie und irgendwie wie so ein Welpe mit großen Augen da in dem Probenraum stand. Und der sagte, Kai, wenn du willst, dass da hinten blau ist, dann machen wir blau.
Das ist Hammer. So, weil das kriegt so man muss, die Sicherheit.
So,
ja.
So musst du es mal sehen. Und das war so eine Ansage, wo ich dachte, okay, alles klar, dann machen wir das.
Dann machen wir uns jetzt erstmal blau.
Wir uns erstmal blau. Wir haben uns auch sehr viel blau gemacht auf diesen Touren, das stimmt. Aber das ist tatsächlich so. Also das ist ja auch was, das darf man ja auch nicht vergessen. Die drei Fragezeichen live sind eine Besonderheit. Das ist ein absolutes Ereignis. Das gibt es nicht sonst. Es gibt natürlich Shows in dieser Größenordnung, aber es gibt keine Live-Hörspiele basierend auf einer Kinder-Jugend-Hörspielserie aus den 70ern und 80ern, die so eine Größenordnung hat. Und diese besondere Mischung, wie diese Shows funktionieren, wie die inszeniert sind, mit dann den Fans, diesen unglaublich warmen, voller Liebe strotzenden, mit Motto-Shirts bekleideten Fans, die da tausendfach auf den Stühlen sitzen, die machen wirklich eine besondere Stimmung aus. Das geht mir auch so, wenn du da, egal wie oft ich die Show gesehen habe, wenn ich da abends mit drin sitze, du merkst das, was diesem Thema und vor allem den drei Jungs eben für eine Liebe entgegenschwappt. Deswegen ist das wirklich was ganz Besonderes und deshalb was Einzigartiges. Also ich kann das kaum vergleichen mit was. Ja,
ja, guck mal, aber dann, das klingt ja eigentlich schon, ich meine, du hast einen Arsch voll Arbeit, du hast ja eine Menge Stress, du darfst dich kreativ trotzdem austoben und mit vielen anderen kreativen Leuten und Arbeitern oder Handwerkern, sage ich jetzt mal, zusammenarbeiten. Und du hast sogar noch, du hast sogar noch ein bisschen mehr. Aber ich sag mal so, von dem Grundprinzip her bist du ja dem Ziel des Filmregisseurs schon so nah wie möglich gekommen. Aber, ja, und jetzt sage ich dir den Vorteil, du kriegst das Live-Publikum, also du kriegst die Leute vor der Leinwand, kriegst du direkt mit, wie die sich halt darauf freuen, beziehungsweise dass die halt irgendwie auf bestimmte Sachen reagieren und wie sie reagieren. Das kann der normale Regisseur wahrscheinlich nur, wenn er halt auch selbst ins Kino geht.
Genau.
Aber du machst es halt ein oder vielleicht fünfmal, so sag ich mal, auf einer Tour. Und das sind halt nur diese fünf Gelegenheiten. Und das ist das Kopfkino, was du so gesehen machst.
Total, ja. Das ist schön gesagt, ja. So habe ich das noch nie gesehen in dem Sinne, aber das stimmt total. Und das ist natürlich auch toll, dass man dann die Möglichkeit hat, ich habe so meinen festen Stammplatz. Das ist oft neben dem Soundingenieur am sogenannten FOH, also diesem riesigen Mischpult in der Mitte der Halle. Da wird immer dann ein Stuhl für mich noch hingestellt. Und das ist so, da kriege ich schon so einen wohligen Schauer, weil das halt, das ist wie so Kommandozentrale, ja, so Enterprise am Bord sitzen. Aber manchmal gehe ich dann auch irgendwie an einer bestimmten Stelle mal irgendwie hinter die Bühne, weil ich mir den Bühnenaufgang angucken will oder wenn die Nebelmaschine dann losballert oder das ist schon toll, wenn du sozusagen durch deine eigene Inszenierung wandern kannst und durch die eigene Story und jetzt schließen wir den Bogen noch zu Frankfurt, was natürlich ein Highlight war dann in der Festhalle.
Ja, oh, glaube ich.
In Frankfurt, wo wir wirklich mit allen Touren waren und jetzt mit dem Taipan dann auch zwei Tage hintereinander in diesen letzten beiden Shows, als dieser erste Block zu Ende war, mit meiner kompletten Family im Publikum, mit alten Schulfreunden im Publikum, geil, da wo ich dachte, okay, jetzt hole ich doch mal das Taschentuch mal in die Nähe schon mal, weil da wurde es mir wirklich warm. Das war wirklich was Besonderes dann.
Ja. Cool. Passt hier auch Gags an im Laufe der Show, wenn ihr sagt, so hast du dir den gedacht zum Beispiel, das soll irgendwie lustig sein, dann merkt man am Anfang so bei den, nach den ersten ein, zwei Shows, oh, das zieht irgendwie gar nichts, funktioniert nicht. Sagt ihr dann, okay, vielleicht schrauben wir da nochmal oder ja, vielleicht liegt es halt an Bonn, vielleicht sind die halt nicht so funny, vielleicht müssen wir noch einen weiter. Gebt ihr jeder Stadt die Chance?
Wir geben allen Städten eine Chance, nur Bonn nicht, weil du hast völlig recht. Was ist denn mit Bonn los, verdammt nochmal? Hast du, das ist ja lustig, hast du ein, wo kam jetzt Bonn her?
Das ist mir nicht spontan eingefallen.
Ja, okay, sehr gut. Nein, ja, das ist genau so eine Mischung, weil du natürlich, du musst im Prinzip so sehr dem eigenen Konzept vertrauen, was du dann auch durch die Proben so einspielst, dass du sagen kannst, so jetzt schauen wir mal. Du hast immer so einen ersten Eindruck nach der Premiere, wobei der oft so ein bisschen schief sitzen kann. So Premierenpublikum ist immer eine komische Mischung. Das ist immer eine seltsame Stimmung nach der Premiere, weil du bist dann bei der Generalprobe, weißt du so, scheiße, wir wissen es auch nicht mehr. Jetzt brauchen wir wirklich dieses Publikum, um mal zu gucken. Und dann entlädt sich da sehr viel. Es ist auch so eine Erschöpfung. So Premieren spielt man ja oft irgendwie so auf wirklich mit der letzten Kraft nochmal dann. Und da muss man dann vielleicht nochmal eine Show und noch eine sehen, um zu gucken, funktioniert das jetzt alles, wie wir uns das gedacht haben. Und dann stellt sich schon heraus, okay, ja, der Gag zündet wirklich nicht so richtig. Oder oft sind es dann so Timing-Geschichten, so, wo sich auch das Ensemble dran gewöhnen muss, weil das sind ja auch Schauspieler, die nicht unbedingt vor solchen Größen spielen. Also ich hatte da mal ein ganz langes Gespräch mit Jens drüber, über die Art, wie diese Verzögerung in den großen Hallen ist, dass du das so anpassen musst bei deinem Spiel. Du performst und du musst natürlich auf dem in dem Bühnentiming bleiben, in dem Spiel mit deinen Kollegen. Du musst aber mit einberechnen, dass diese Reaktionen einfach brauchen. Also auch so ein Gag, das erlebst du dann physisch, habt ihr vielleicht auch so, dass es wirklich vorne anfängt und so nach hinten schwappt. Also die brauchen alle wirklich mehrere Sekunden, bis der Gag quasi platziert ist. Und auch kleine Gesten haben eine größere Wirkung. Und du musst auch dieses Zusammenspiel dann hinkriegen. Das ist was wir auch, du hast vorhin danach gefragt, wie ist es mit der Kamera, mit den Kamerapositionen? Das ist was ich auch beobachte und feedbacke, was aber im Prinzip in den Händen von einem eigenen Team nochmal liegt. Es gibt eine eigene Bildregie, weil die natürlich einen eigenen Blick haben muss, was jetzt wie aufgefangen wird in der Show. Und wir müssen da einen Dialog drüber haben, weil ich sage, ihr müsst an dieser Stelle auf Ali Jameson sein, weil sonst der Gag flöten geht, weil man ihr Gesicht sehen muss, sonst funktioniert es nicht. Solche Sachen, die müssen sich auch einspielen, weil du sonst Sachen verschenkst bei diesen Größenordnungen. Ja. Also was du in einem kleinen Club oder in einem Theater wunderbar siehst, musst du dann auch tatsächlich wie in so einer Fernsehauflösung denken. Und das muss sich alles einpendeln, das muss sich alles eingrooven. Deswegen sage ich auch immer zu Leuten, wenn ihr kommen wollt, kommt ein bisschen später, wenn die Tour schon läuft, weil da sind bestimmte Sachen dann schon eingegroovt, wobei es natürlich auch toll ist, wenn man so wenn das Adrenalin noch aus den Ohren der Schauspieler schwappt in den Anfangsshows, weil es sich halt noch so einspielen muss. Und das andere, was natürlich auch immer toll ist, wo ich mich da am Anfang auch daran gewöhnen muss, weil ich ein bisschen so ein Kontrollfreak auch bin, wenn halt Sachen schief gehen, dass die Leute das natürlich unfassbar gutieren. Da fahren ja alle tierisch drauf ab, wenn dann ein Versprecher kommt. Oder wir hatten beim Taipan gab es eine Stelle, wo der Bühnennebel sich zu einem Schleimfilm auf der Bühne verwandelt hat. Das ist plötzlich einfach glatt war und der arme Oliver ist wirklich richtig, hat sich richtig hingelegt dann. Der ist dann auf die Bühne geknallt und das, in dem Fall war das natürlich dann nicht so lustig, aber es ist alles gut ausgegangen. Aber das sind natürlich so Sachen, die dann, wo man fast drauf wartet förmlich und da muss man auch immer ein bisschen aufpassen, dass man ab und zu auch dem Ensemble nochmal sagt, Leute, Achtung, bleibt ein bisschen schlanker am Text und der Show, macht nicht so viel Randale an der Stelle, sonst fällt es uns auseinander. Ja.
Nicht so viel Energie, nicht so viel Energie.
Genau, aufsparen. Ja.
Wie aktuell oder zeitlos müsst ihr sein im Humor? Mhm, also dürft ihr jetzt zum Beispiel sagen, weiß ich nicht, also ihr seid jetzt mit dem Taipan on Tour und weiß ich nicht, ihr habt in der einen Stadt Gags über Helene Fischer gemacht, nur jetzt mal so als Beispiel. und ja. Jetzt habt ihr jetzt so einen Break und in der nächsten Tourphase von der Taipan werdet ihr diesen
Gag... Kommt sie als Gaststar.
Ja, oder keine Ahnung, aber könnt ihr vielleicht den Gag nicht mehr bringen, weil sich keiner mehr an dieser, sag ich mal, Situation erinnern kann, auf der dieser Gag beruht.
So funktioniert es gar nicht. Also die drei Fragezeichen-Shows sind wirklich so, bleiben in ihrer Welt auf allen Ebenen. Also so kann man das wirklich sagen. Also die Gags, die da platziert sind, sind in erster Linie Anspielungen. Die sind also irgendwelche Referenzen an andere Folgen oder andere Figuren oder andere Begebenheiten. Oder sie spielen auf den Charakter, also auf die Persönlichkeiten der Figuren an, Witze darüber, die man macht. Bei Phonophobia gab's eine Szene, das ist dann sozusagen größere Popkulturreferenz, wo sie in so einer Art Müllschlucker landen am Ende, in so einer die Wand, die dann immer enger wird und sie drohen zerquetscht zu werden und siehe da, in der letzten Sekunde öffnet sich die Tür und dann kommt der Spruch, wer war das? R2-D2 hat uns gerettet. Also eine Star Wars Anspielung, die man dann auch mal bringen kann, weil es natürlich so Popkultur ist, dass das auch dann fast alle kriegen. Aber das ist die Kunst. Der Humor muss innerhalb dieses Universums bleiben.
Ja. Also und dann sind so Helene Fischer-Gags einfach deplatziert.
Helene Fischer gibt's nicht bei den drei Fragezeichen. Ja. Und somit sind sie auch zeitlos. Natürlich kannst du das auch manchmal setzen, was ja auch ein bisschen umstritten ist, was ich persönlich sehr gerne mag, was ich auch versuche, immer so viel wie möglich unterzubringen. Wobei wir beim Taipan da, finde ich, auch einen guten Mittelweg gefunden haben, ist dieser Meta-Humor. Also, dass man sich über das eigene Genre spricht. Also bei Phonophobia gab es einen Steinschlag an einer Stelle und eine Figur wurde erschlagen. Und dann unterbricht Peter das Programm und sagt, Moment mal, es gibt doch keine Leichen bei uns.
Ja.
Stimmt, scheiße, wir spulen zurück. Und das spaltet ein bisschen, sowas polarisiert immer so ein bisschen, weil du natürlich aus der Story gehauen wirst, was manche Leute sehr toll finden und was aber auch andere sagen, ach Menno, hört doch auf mit dem Quatsch. Aber es ist immer die Frage des Dosierens. Ich finde, es hat bei so einer Live-Show hat sowas Platz und kann funktionieren, weil es ja eh eine künstliche Situation ist und man die ganze Zeit beim Making-of zuguckt von dem Hörspiel.
Ja, also wo sonst, wenn nicht da? Meiner Ansicht nach.
Ja, genau.
Ja.
Absolut.
Also im richtigen Hörspiel wäre scheiße. Ja, ja. Aber da finde ich das auch legitim. Ja.
Also das ist zum Beispiel auch, was wir bei der Ferienbande halt ad absurdum führen. Also diese Interaktion mit dem Erzähler und in der ersten Folge war dann der Erzähler auch noch der Bösewicht und also wir haben es halt völlig.
Oder am Anfang, wo erst der andere das sprechen will und die erst rausgeschmissen wird, so Schnabel, genau. Ich will jetzt hier einsprechen. Das ist schon sehr witzig.
Und das ist natürlich so mittlerweile auch nicht mehr das Originellste so. Ja. Und ich finde aber, also jetzt gerade, was die letzte Show anbelangt, den Taipan, haben wir, das ist wirklich auch das grandiose Skript von Andreas Fröhlich und eine geile Grundstory von Henrik Buchner, der die Buchvorlage geschrieben hat, weil ja da das Konzept war so, es ist eine Jubiläumsshow, da müssen Elemente aus anderen Folgen reinkommen, wir gehen ein bisschen durch die Geschichte der Fragezeichen und so und ich finde, dadurch ist uns so ein Gesamtwerk, so eine Mischung gelungen, die nicht so eine Nummernrevue ist, die irgendwie als Story zusammenhält und sich ein bisschen wie so ein Klassikerfall anfühlt. Das haben uns auch viele gesagt. Das fand ich mit das tollste Kompliment.
Stimmt.
Das fühlt sich an wie so eine klassische Geschichte hier irgendwie. Und das war ja genau das, was wir wollten. Und so ist auch der Humor da doziert. Da kannst du dann mal einen Seitenhieb bringen auf das Alter der Sprecher und solche Sachen, ohne dass das jetzt die Stimmung killt. Ja.
Ja. Ja, was war da? Aztekenschwert war, glaube ich, noch mit drin oder so, ne?
Aztekenschwert war drin, Zauberspiegel war drin und so.
Ja, ja.
Und,
ich saß immer mit meiner Frau, ach, hier, guck mal.
Genau. Und das ist eben auch, also es gibt Anspielungen in der Show, die sind ganz klein.
Ja.
Es gibt auch einen Gag, den verrate ich jetzt mal nicht. Eine kleine Anspielung, wo du hörst ja immer so 3-4 Leute lachen irgendwie aus einer Ecke in der Riesenhalle, weil das einfach die meisten nicht so auf dem Schirm haben, ja. Und das finde ich auch schön, dass wir uns das erlauben. Also, dass man sagt, man macht was für die Fans, in groß mit ausgebreiteten Armen gesprochen und auch für ein paar einzelne Fans. So sind Sachen drin, ja. Das passt.
Ja. Jetzt geht ihr ja wieder, ihr setzt eure unterbrochene Tour fort. Die Termine sind jetzt wieder drin und ihr beendet, was ihr über so lange Jahre quasi vorbereitet habt. Kommt jetzt endlich auf die Bühne. Bist du da auch noch bei der ein oder anderen Aufführung mit dabei?
Ja, wir müssen tatsächlich nochmal, also wir müssen quasi wirklich alles aus dem Regal holen, wieder aus den Schränken und entstauben. Und wir werden wirklich wirklich nochmal so Pick-up-Proben haben. Also wir müssen nochmal einsteigen. Mhm. Wahrscheinlich sogar auch mit so einer Leseprobe nochmal anfangen, dass man als Ensemble nochmal reinkommt. Hier, lasst uns zusammensetzen, einfach das Ding nochmal durchlesen und dann alle wieder hochfahren. Wir haben es noch nicht genau geplant, wie diese Probenphase aussehen wird, aber man muss ja alles nochmal testen. Es kann auch sein, stimmt, dass aus dem Team Leute neu dabei sind. Wir wissen noch nicht genau, was Corona mit allen Beteiligten veranstaltet hat. Ja, im Sinne, es sind ja viele Zulieferbetriebe, die da dranhängen, und wir müssen erstmal gucken, wer das neue Team ist. Ich gehe davon aus, dass sehr viele bis fast alle das bewährte Team sein werden, aber das muss man eben nochmal gucken, und dann muss man quasi nochmal bei Null anfangen, ohne dass man komplett bei Null anfangen muss, weil wir natürlich alle wissen, was wir da machen und wie es aussehen soll. Stimmt. Und ich freue mich da sehr, und dass wir dann, was so ein bisschen schräg ist, dass wir jetzt mit der großen Open-Air-Show in der Berliner Waldbühne anfangen werden nächstes Jahr und nicht enden werden, wie wir es normalerweise tun, dass man immer so diese Hallentour hat und dann kommt leicht versetzt nochmal die große Open-Air-Show mit irgendwie 20.000 plus Leuten, die dann da drin sitzen. Und so fangen wir jetzt an mit dem nächsten Tourblock. Ist ja vielleicht aber auch gar nicht schlecht, dass man wirklich so eine große Open-Air-Party feiern kann.
Großer Auftakt.
Als Kick-Off.
Ja. Solange Herr Klinkenberg seine Socke anhat, ist für mich alles noch. Genau.
Sonst erkältet er sich ja, wenn das Open-Air ist. Ja.
Das stimmt.
Ja, Kai, wir haben schon gut gebabbelt und dafür bedanken wir uns ganz, ganz herzlich. Ja. Wir wünschen dir von ganzem Herzen viel Erfolg für all die großen Shows, die da kommen, aber auch für die kleinen Shows und für, weiß ich noch weitere Bücher zum Thema Einhorst und Pegatussi.
Gottes Willen.
Oder, weiß ich nicht, Hörspiele, Ferienbande,
Sitcoms,
was da sein wird.
Sitcoms, alles, was du ja machst. Ja,
genau. Und vielleicht ja auch mal demnächst, dann, wenn das so alles vorbei ist und wenn du wieder reisen darfst und man nicht irgendwie wieder 5 Wochen in Quarantäne verbringen muss, nachdem man irgendwie mal kurz irgendwo anders war. Ja, vielleicht bist du ja auch mal hier zu Gast. Also das wäre ja vielleicht eine Gelegenheit für das eine oder andere. Ich könnte mir den ein oder anderen Film Talk nochmal vorstellen.
Ja, unbedingt, sehr gerne. Bin ich sofort da. Ich freue mich auch unfassbar aufs Reisen, und dann sehen wir uns hoffentlich, und ich bedanke mich auch sehr für diesen wirklich sehr schönen Talk mit euch.
Danke, das hat Dankeschön. Sehr viel Spaß gemacht.
Verging wie im Flug.
Ja, das stimmt. Und wenn euch der Podcast auch gefallen hat, dann lasst ein Like da, einen Kommentar da, empfehlt den euren Freundinnen weiter und euren Freunden, und dann hören wir uns zur nächsten Folge.
Hoffentlich ganz, ganz bald. Tschüss.
Danke, ciao.
Hörspielplatz ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Sony Music Germany. Neue Folgen gibt es alle 2 Wochen.